Dann herzlich willkommen zu Mobile Services, leicht verspätet, wie schon erwähnt. Darius Paris hat leicht überzogen gehabt, hat die Pause angekündigt, als diese Session schon sozusagen loslegen sollte. Mein Name ist Sascha Dittmann, ich bin seit 14 Jahren Softwareentwickler, mittlerweile Solution Architect bei der Ernst & Young GmbH und möchte heute einmal den Rundumschlag machen. Darius hat ja schon gezeigt, was man im Frontend alles machen kann. Und wir schauen uns bei Mobile Services sozusagen heute mal die Serverseite an. Eine kurze Frage, wer von Ihnen, beziehungsweise wie viele von Ihnen sind denn App-Entwickler oder haben es zumindest vor, demnächst eine App zu bauen? Und wie viele davon Cross-Plattform oder rein Windows? Beziehungsweise Cross-Plattform erstmal? Okay, knapp die Hälfte. Gut, dann sind Sie hier schon mal genau richtig. Was schauen wir uns heute an? Zuallererst mal den Rundumschlag, was sind Mobile Services, was ist neu in Visual Studio und ganz zum Schluss, das wird den großen Teil einnehmen, eine Demo und dann noch eine Q&A vorausgesetzt, wir haben noch ein bisschen Luft, genau da unten. Windows Azure Plattform, wie viele von Ihnen haben schon mal mit Windows Azure irgendwas gemacht, zu tun gehabt? Ja, gutes Drittel im Raum. Das ist aus Holgers Slide Deck heute Morgen einfach nur mal die grobe Übersicht, in welche Richtung geht es. Also diese große Windows Azure Plattform mit all ihren Diensten. Davon schauen wir uns nur einen ganz geringen Teil an. Aber sozusagen in der goldenen Mitte platzieren sich seit einigen Jahren, so anderthalb Jahre ist es her, gab es die Mobile Services Preview und mittlerweile seit wenigen Monaten ist die auch sozusagen verfügbar und die SLAs und so weiter sind dementsprechend da, das heißt klassisches GA. Das heißt, in wenigen Minuten zum Backend. Das heißt, im übertragenen Sinne, wenn man sich einmal anschaut, auf wen zielt Mobile Services überhaupt? Da ist es der klassische Hobbyist oder der App-Entwickler, der mit den Backend-Diensten eigentlich gar nicht so richtig was zu tun haben möchte, beziehungsweise davon nicht die große Ahnung hat und einen schnellen Einstieg haben möchte. Somit bieten die Mobile Services in wenigen Klicks, das dauerte circa 30 Sekunden, werden wir gleich sehen, ein komplettes Paket, was man als Backend für die normale App-Entwicklung benutzen kann. Das fängt an mit dem klassischen Datenpersistieren, sprich, ich habe einen REST-Endpunkt, das heißt, Mobile Services ist derzeit ein klassischer Node.js-Dienst, der dann gestartet wird. Und ich habe dort einen REST-Endpunkt und kann mit JSON-Objekten, die ich dort hinschicken kann, diese persistieren, updaten, löschen, also diese klassischen CRUD-Operationen. Plus, dass ich weiter, wenn ich ein bisschen mehr machen möchte, Skripte auf dem Server hinterlegen kann, die dann in den dementsprechenden einzelnen Operationen ausgeführt werden und dementsprechend kann ich entweder bevor die Daten persistiert werden oder nachdem die Daten persistiert wurden, irgendwie weiter skripten, was passieren soll. Vorher Validierung machen, nachträglich vielleicht Push-Notifications rausschicken. Und genau das werden wir auch nachher machen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Authentifizierung, Autorisierung. Das heißt, die Mobile Services stellen mir die wichtigsten Dienste, das heißt Facebook, Google, Twitter und natürlich auch Microsoft-Account zur Verfügung, um mit einer Zeile Code sofort die UI anzufordern, ja, jetzt bitte mal authentifizieren, dann bekomme ich dementsprechend mein User-Objekt zurück und kann damit weiterarbeiten. Kann dieses User-Objekt auch in den besagten Skripten dazu verwenden, um die Daten einzuschränken. Ein weiterer Punkt ist natürlich Push-Notifications. Wer hat schon mal Push-Notifications benutzt? Jetzt nicht Mobile Services, sondern im Allgemeinen? Einer? Hat es Spaß gemacht? War es angenehm? War es einfach zu benutzen? Nee. Nicht wirklich. Also man hat folgende Problemstellung. Zum einen hat man natürlich diese Infrastruktur, die man erstmal aufsetzen muss und die man natürlich auf der anderen Seite, das heißt Windows, Apple etc., bedienen muss. Und zum anderen ist es auch ein gewisser Programmieraufwand, den man damit reinstecken muss. Und hier ist alles schon bereit. Das heißt, ich registriere mich bei den einzelnen Diensten mit meiner App, trage diese Registrierungsschlüssel in den Mobile Services ein, das zeige ich nachher später, und kann auch hier wieder mit einer Zeile Code ganz einfach Push-Nachrichten rausschicken. Und last but not least, zeitgesteuerte Aufgaben. Das heißt, ich habe irgendein Skript, was zum Beispiel Aufräumarbeiten machen soll, was vielleicht auch Newsletter verschicken soll oder ähnliches. Das kann ich in den Hintergrund legen. in den Mobile Services und in gewissen Zeitintervallen oder auf Anforderung immer wieder ausführen. Und was bei den Mobile Services ganz frisch dazugekommen ist, und ich glaube, es ist sogar noch unter Preview, ist, dass ich die normale REST API mit meinen eigenen Skripten erweitern kann, um weitere Anhaltspunkte zu haben, um ein weiteres, reichhaltigeres Benutzen des Endpunktes letztendlich zu gewährleisten. Das heißt, von dem vorhin gezeigten können wir, oben haben wir natürlich die mobilen Geräte und auch den Browser, können wir natürlich zum einen die Mobile Services jetzt hier im Kern haben, zum anderen aber auch die anderen Dienste, die die Windows Azure Plattform zur Verfügung stellt, benutzen, wenn ich das möchte. Das heißt, ich bin nicht nur auf die Mobile Services beschränkt, sondern ich kann es dementsprechend auch Dateien im Blob Storage zum Beispiel speichern oder andere Dienste dementsprechend ansprechen, um mich zum Beispiel mit Diensten, die außerhalb der Mobile Services liegen, zu vernetzen. Und jetzt ganz speziell in Visual Studio 2013, und damit will ich es mit der Theorie auch erstmal lassen, und dann gehen wir gleich in die Praxis über, gibt es auch gewisse Neuerungen. Das heißt, Mobile Services entstanden natürlich schon vor den Visual Studio 2013 Tools, aber Visual Studio 2013 hat einige Tools bereits schon darauf abgestimmt. Zum Beispiel kann ich, wenn ich eine bestehende App habe, einfach über den Rechtsklick auf das Projekt sagen, Connect to Mobile Service, wähle dann dementsprechend einen Mobile Service aus und bekomme schon diese Verdrahtung von vornherein gewährleistet. Und als zweite Möglichkeit, und das ist eigentlich ganz hilfreich, muss ich jetzt nicht ständig zwischen Browser und meiner App hin und her wechseln, sondern rechts in der im Server Explorer werden die Mobile Services jetzt mittlerweile angezeigt und ich kann diese serverseitigen Skripte direkt hier editieren. Leider noch nicht alle, es beschränkt sich derzeit nur auf Tabellenskripte, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang gemacht. Soweit erstmal zum Rundumschlag. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal eine längere Demo, wie das Ganze aussieht in der Praxis. Na, ich muss nur noch PowerPoint mich mögen. Fangen wir mal ganz normal im Browser an. Wer die Windows Azure Plattform noch nicht kennt, das ist mittlerweile HTML, oder mittlerweile, also seit Mitte letzten Jahres, HTML5 und JavaScript-Oberfläche. Das heißt, auch hier bin ich nicht mehr zwangsläufig, weil es vorher war Silverlight, an so ein Silverlight-Plugin gebunden, sondern kann es im Prinzip auf jedem Endgerät, iPad und Surface und so weiter auch benutzen. Und wenn ich hier einen neuen Dienst anlegen möchte, gehe ich ganz normal über New. Ich mache es mal ein bisschen größer. Und hier auf Create. Dort geht dann dementsprechend ein Wizard auf, wie in vielen Orten in der Windows Azure Plattform. Hier kann ich dann sagen, Visual Studio Evolution 2013. Er sagt mir hinten an dem grünen Häkchen, diese URL gibt es. Und im nächsten Schritt, nehmen wir den hier unten, im nächsten Schritt muss ich eine Datenbank anlegen. Derzeit werden ausschließlich die Windows Azure SQL Databases als Option angegeben, wo die Daten auch wirklich gespeichert werden, wo ich auch weitere Informationen wie Views und so weiter theoretisch hinterlegen kann. Und wenn da die Windows Azure Mobile Services derzeit kostenfrei sind oder zumindest eine kostenfreie Spur haben, auf der man schon mal ein bisschen rumexperimentieren kann, wird hier natürlich auch die kostenlose 20 MB Datenbank angeboten. Das heißt, wer mit Mobile Services starten möchte, hat am Anfang keinerlei Kosten und kann damit schon mal rumspielen. Da ich das schon gemacht habe, nehme ich mal die nächstgrößere, muss dann dementsprechend ein Rechenzentrum hier angeben, in dem das Ganze gehostet wird. Gehe auf Next, dann will er mir dementsprechend natürlich auch eine Datenbank anlegen, das ist in Ordnung. Ich brauche einen Server, wir nehmen einfach mal den vorhandenen mit dem dementsprechenden Administratorpasswort und ich drücke OK. Wie man hier sieht, in der Liste oben steht Creating, das dauert dann einen Moment, ungefähr 30 Sekunden, maximal zumindest, und dann steht mir mein Mobile Services Dienst zur Verfügung. Während der gerade am Erzeugen ist, gehe ich schon mal den Rundumschlag machen auf einem Dienst, den ich heute Morgen schon erstellt habe. Hier ist das normale Dashboard zu sehen. Dieser kleine Blitz hier oben ist auch wirklich ein Menüpunkt. Das heißt, wenn man starten möchte, das ist auch die Seite, die gerade angezeigt wird, und nicht so richtig weiß, wie man das machen soll, werden hier schon mal so Quickstarter gezeigt. Das heißt, hier Code, den ich runterladen kann, mit dem ich schon mal rumspielen kann. Und wie man hier gut erkennen kann, werden hier alle gängigen Plattformen abgedeckt. Das heißt, es gibt ein SDK für die klassischen Windows RT, also beziehungsweise Windows Store, Windows Phone 8 Apps. Es gibt auch Open Source teilweise, haben findige Entwickler aus der Community das auch für Windows Phone 7 schon bereitgestellt, wenn man das unbedingt benutzen möchte oder muss. iOS, Android und für alle anderen, man hat es ja im Vortrag von Darius vorher gesehen, zum Beispiel PhoneGap und ähnliche Möglichkeiten oder jQuery Mobile, kann man dann das Ganze auch in HTML und JavaScript verwenden. Das heißt auch offen für andere Standards. Die iOS-App hatte ich hier schon mal runtergeladen. Letztendlich sieht es so aus, wenn ich diesen ersten Reiter aufmache, sehe ich, was ich benötige. Das heißt, in dem Fall, wenn ich jetzt auf iOS gehe, brauche ich natürlich Xcode als Umgebung. Für diese Demo-App muss eine Tabelle erstellt werden, das machen wir gleich. Und ich kann dann die fertige App runterladen, um dann gleich loszulegen, um wirklich schon mal etwas zu haben, mit dem ich spielen kann. Falls ich bereits eine existierende App habe, na komm, mach's mir auf, er will es jetzt nicht, machen wir es so, kann ich mir hier das dementsprechende SDK runterladen. Dann gibt es natürlich eine kleine Information, wie ich das letztendlich verbinde. Und der wichtige Teil, das Code-Snippet, was ich benötige, um mit den Mobile Services kommunizieren zu können, das kann ich mir hier einfach rauskopieren. Ein bisschen gängiger wäre natürlich Windows Store. Das mache ich auch gerade mal zumindest den unteren Teil auf. Der obere ist nicht ganz so spannend. Da sieht man schon, was letztendlich passiert. Das heißt, mit dem SDK, in dem Fall kann ich es über NuGet beziehen, erzeuge ich mir ein Mobile Service Client Objekt, übergebe dem zwei Informationen, zum einen natürlich den REST-Endpoint, den ich gerade erzeugt habe, und zum zweiten ein Shared Secret, das auf alle Applikationen übertragen werden kann, also auf alle Apps übertragen werden kann. Es gibt noch ein zweites Shared Secret, was Administrationszugriffe hat. Das heißt, wenn ich auch mir zum Beispiel einen Rich Client, Windows Forms oder WPF-Applikation programmieren möchte, mit dem ich etwas zusätzlich steuern kann, könnte ich das hier auch machen, um dann dementsprechend mit dem Master Key drauf zu gehen. Und auch hier natürlich wieder Create Table und für die Demo naja, mal so ein kleines, einfaches Beispiel, wie so ein Objekt aussieht, was ich persistieren kann. Ich habe das Ganze auch schon mal, ach, den App Store wollte ich nicht, Xcode wollte ich starten. Ich habe auch das Ganze mal für iOS runtergeladen, nur mal damit man auch sieht, dass es wirklich Cross-Plattform ist und dass ich letztendlich, egal welche Software ich letztendlich verwende, auf welchen Geräten ich meine Apps verteile, diese wirklich zentral als Server im Backend-Infrastruktur die Mobile Services habe und die Daten sich darüber austauschen lassen, auch über die einzelnen Betriebssysteme hinweg. So, das machen wir nicht. Machen wir gerade mal kurz das hier auf. Da hatte ich das vorhin drunter geladen und starte das mal in der Zwischenzeit. Kurz zurück zu unserem, ach, er hat es relativ schnell gestartet, dann können wir es einfach auch so laufen lassen. Ich wähle mal ein iPhone 6 aus und starte mal die App. Das heißt, mein Simulator geht jetzt an. Klassisch, wie man es von der Windows Phone Entwicklung auch kennt. Wechseln wir gerade mal auf ihn. Dauert ein Momentchen, bis die Applikation deployed ist. Und die Beispielapplikation ist eine reine To-Do-List-Verwaltung. Klar, simples Beispiel. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und sagen, naja, Mobile Services habe ich jetzt angelegt, Abkürzung anlegen, füge einen hinzu. Klar. Was fehlt? Die Tabelle. Dementsprechend erstmal gnadenlos in eine Fehlermeldung reingelaufen, gehen wir mal einen Schritt zurück, die Tabelle wollte ich ja anlegen. So, jetzt. Da waren wir drin. Data-Bereich. Wie man sieht, derzeit keine einzige Tabelle angelegt. Man kann jetzt hier natürlich sagen, add table to do item wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, wenn ich hier in dem Dashboard bin, kann ich dementsprechend über diese Quick Starts, das hatte ich ja vorhin kurz gezeigt, einfach sagen, create to do item table. Dort wird mir auch ganz normal einfach nur die Tabelle erstellt. Die Besonderheit ist, wenn man das mit dem normalen SQL-Server vergleicht, dass wir hier von einem dynamischen Schema sprechen. Das heißt, ich kann das zwar theoretisch ausschalten, praktisch sieht es aber so aus, wenn das standardmäßig aktiv ist, habe ich, das soll ja auch möglichst einfach gehalten sein, einfach nur eine ID-Spalte vom Typ Integer. die automatisch hochzählt, damit ich erstmal überhaupt einen Primary Key in meiner Datenbank habe, beziehungsweise in meiner Tabelle. Im nächsten Schritt, wenn ich jetzt Objekte einfach persistiere, erkennt er, dass gewisse Properties noch nicht als Spalten in der Tabelle vorhanden ist und erzeugt mir diese automatisch. Das meinte ich dann speziell mit Dynamik. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier in die Tabelle reingehe und auf Browse gehe, hat man mal kurz vorbeiflickern sehen, dass da eine ID-Spalte vorhanden war. Da keinerlei Daten drin sind, zeigt er an, die Daten gibt es nicht, das Ding ist leer. So, jetzt noch gerade mal zurück zu meiner iOS-App. Ich befürchte, die muss ich abschießen. Ja, wir probieren mal unser Glück. Ne, die steht. Gerade einmal töten. Und gerade nochmal neu starten. Dieser Beispielcode ist natürlich besonders einfach gehalten. Das heißt, hier ist keinerlei Fehlerbehandlung drin. Hier wird sich wirklich nur auf den Kern konzentriert, dass Dinge persistiert werden können und wieder abgefragt werden können. Irgendwie will sie gerade nicht starten. Wir überspringen den Timer und kommen später darauf zurück. Beziehungsweise einen letzten Versuch, dann gebe ich es auf. Die mochte. Ja, deswegen hatte ich gerade überlegt, ob ich, weil der hängt mir wahrscheinlich auch noch im Debugger. Ja. Probieren wir es auch mal Glück nochmal. Das war jetzt aber ein bisschen arg schnell. Hat es aber gemacht. Gut. Versuch Nummer 2. WAMS, also die Mobile Services anlegen. Plus. So. Im nächsten Schritt Validierung zum Beispiel dann hinzufügen, beziehungsweise was wir als erstes machen wollten, bevor wir dann Windows Store. So, die beiden Punkte langen jetzt einfach mal. Wenn man sich jetzt im Browser das anschaut, klickt hier unten auf Refresh, hat er die ersten Objekte einfach persistiert. Das liegt daran, dass klar, hat man hier unten in dem Snippet kurz vorbeifliegen sehen, es ein Objekt gibt, was einfach persistiert werden kann und dementsprechend hier zwei weitere Columns angelegt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier auch in die Columns reingehe, sehe ich, zusätzlich zu dem Big Int wurden noch Text und ein Complete hinzugefügt. Kurz einen Schritt zurück. Man sieht aber auch, dass sie einen Completed Flag haben. Das heißt, sind diese To-Do-Items schon abgearbeitet worden. Wenn ich jetzt also wieder zurück in meine App gehe und einfach mal hier diesen klassischen Swipe nach links, Complete setze, nimmt er mir die hier raus. Und wenn ich auf hier auf Refresh gehe, sieht man, dass das hier oben auf True gesetzt ist. Also ganz simpel. Das lassen wir jetzt einfach mal so darauf beruhen und wechseln mal in Visual Studio rein. Naja, geht es natürlich zügig auf. Gucken wir einfach mal in der Zwischenzeit. Während Visual Studio sich gerade so vor sich hin öffnet, möchte ich noch auf einen weiteren wichtigen Punkt eingehen. Und zwar Skripte, die vorhin erwähnten Trigger. Das heißt, wenn ich hier innerhalb einer Tabelle auf Skript gehe und das hier aufklappe, sehe ich die klassischen CRUD-Operationen. Das heißt, ich habe mein Insert zum Beispiel, wird hier das Skript angezeigt und man sieht, dass drei Parameter hier übergeben werden. Item ist das zu speichernde JSON letztendlich, also JSON-serialisierte Objekt. Und der User, da kommen wir später drauf zu, ist der angemeldete Benutzer, den ich zurückbekomme. Und mit Request kann ich zumindest schon mal mit dem System interagieren. Da das aber ein ganz normaler oder fast ganz normaler Node.js-Dienst ist, der da im Hintergrund läuft, kann ich im Prinzip fast alles das machen, was ich mit einem normalen Node.js-Server auch machen kann. Das heißt, ich kann hier die entlegensten Programmierungen, wenn ich sie denn benötige, hier mit hinterlegen. Natürlich sind einige Namensräume gesperrt, also einige Module gesperrt, weil ein zusätzliches Cluster zum Beispiel aufmachen, das funktioniert hier nicht. Aber die normalen Module sind verfügbar. Und dadurch, dass die Mobile Services mittlerweile auch Git-Anbindungen zum Beispiel haben, also GitHub-Anbindungen haben, kann ich per NPN, also diesem Paketet, also ähnlich wie NuGet für Node.js, den Paketdienst, das Wort kriege ich heute nicht mehr hin, egal. Auf jeden Fall diesen Dienst verwenden, um weitere Module reinzuladen, um in das Git-Repository diese einzuchecken und auch hier zu verwenden. Das heißt, ich kann es im Prinzip auch erweitern. Ein weiterer wichtiger Punkt an diesen Tabellen ist Berechtigungen. Man hat ja vorhin gesehen, wir haben dieses Shared Secret verwendet, was in diesem Mobile Services Client drin war. Das ist dieser Application Key. Wenn ich das aufklappe, sehe ich, ich kann es aber auch sagen, dass anonymes, sprich jeder darauf auf den Restendpunkt zugreifen kann. Ich kann es aber auch weiter einschränken und sagen, naja, wenn ich diese Validierung aktiviere, dass zum Beispiel ein Microsoft-Account verwendet werden kann in meiner App, dann kann ich hier gewisse CRUD-Operationen als Pflicht setzen, dass diese nur verwendet werden können, wenn ein dementsprechender Benutzer angemeldet ist. Und last but not least natürlich nur noch Administrationszugriff. Also wenn dass ich nur noch mit dem Administratorpasswort oder der Oberfläche damit arbeiten kann. Also diese Möglichkeiten habe ich, um auf einfache Art und Weise hier sagen wir so, Berechtigungen einzuschränken. So, Visual Studio ist offen. Ein wichtiger Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, wenn ich jetzt hier in diesen Windows Azure Bereich gehe, in meinem Server Explorer, gibt es mittlerweile die Mobile Services hier drin. Der lädt natürlich jetzt alle Dienste, die man vorhin auch gesehen hat. Und hier sieht man die To-Do-Item-Tabelle. Ich könnte rein theoretisch auch das, was ich vorhin über das Portal gemacht habe, hier direkt einen Dienst anlegen. Das heißt, ich muss an der Stelle nicht mal mein Visual Studio verlassen. Und ich kann hier auch weitere Tabellen erzeugen. Oder in der Tabelle die Berechtigung zum Beispiel ändern. Und ganz wichtig, und das finde ich eigentlich das, was Visual Studio 2013 dann besonders an der Stelle macht, ich komme hier auch auf einfache Art und Weise an diese vier besagten Skripte ran, um diese dann hier direkt ändern zu können. Das heißt, ich kann hier einfach einen Doppelklick auf das Skript machen, dann lädt er das direkt vom Server runter und wenn ich es speichere, speichert er es direkt wieder auf dem Server. Das heißt, das ist der große Pluspunkt, den ich mit Visual Studio 2013 dann letztendlich erhalte. Machen wir einfach mal die App auf, die ich runterladen kann, wenn ich Windows Store benutze. Wie man hier sieht, zumindest rechts, ich gehe gerade mal drauf, sieht man, dass NuGet hier schon vorgelegt ist. Das heißt, der zieht automatisch das frische NuGet-Package runter, um diese Mobile Services SDK verwenden zu können. Das heißt, ich kann das hier ganz normal nehmen, drücke F5, das dauert am Anfang ein bisschen und genau aus dem Grund hatte ich das vorher schon mal gemacht. Dann lädt er nämlich dieses NuGet-Package frisch runter. Und wie man hier sieht, rechts habe ich natürlich meine To-Do-Liste wieder zur Verfügung. Ja, ich muss gestehen, das UI ist nicht das Schönste, aber es ist zumindest erstmal funktional, um damit ein bisschen rumspielen zu können. Das heißt, ich kann auch sagen, Windows Store App habe ich abgehakt. Das ist jetzt also auch ein Item, was jetzt abgehakt ist sozusagen. Was ich als Wichtiges drin haben möchte, als nächstes sagen möchte, ist Validierung und natürlich mich mit einem Microsoft-Account anmelden. Das heißt, wir machen das einfach mal zu und gehen dementsprechend mal hier in die Sachen rein. Ich möchte an der Stelle mal zeigen, wie das eigentlich im Code aussieht. Das heißt, ich gehe mal auf die Mainpage-Sammel. Gerade mal ein bisschen größer machen und mal ein Stück runter. Hier sieht man auch wieder in dieser Zeile, dass ich mir den Mobile Services Client runtergezogen habe und man sieht auch, dass ich das To-Do-Item, das ist eine ganz normale Klasse, da ist jetzt nichts Besonderes dran, Kleinigkeit ist besonders, das will ich gleich zeigen, aber nichts anderes erst als hier mit Generics arbeiten kann. Das heißt, ich habe hier ein Objekt erstellt, was das To-Do-Item schon beinhaltet und was dementsprechend mir einige Unterstützung leistet. Hier habe ich mir das Snippet mehr oder minder reinkopiert. Das Einzige, ich habe nur die Keys ausgelagert und unten drunter mir mit dem Mobile Services.getTable einen dementsprechenden Client erzeugt, damit ich mit der Tabelle interagieren kann. Wenn ich dementsprechend ein Stück weiter runter im Code gehe, sieht man auch schon, da ist das To-Do-Table, Insert Async und dann packe ich einfach das Objekt, was erzeugt wurde, rein. Und er im Hintergrund asynchron speichert er mir das dementsprechend auf dem Server ab. Was auch hier wieder auffällt, keinerlei Validierungscode, also keinerlei Fehlerabfang. Deswegen mache ich als erstes, wenn ich hier schon Validierungscode einbauen möchte, mir mal einen Try-Catch-Block. Pack das hier mal dementsprechend in Try. Und unter Catch New. Machen wir mal den Dialog. Message-Dialog und da packen wir einfach nur ganz plump mal die Nachricht rein. Ich weiß, das ist Async, aber er macht es auch so. Zumindest für eine einfache Anzeigen der Fehlermeldung ist das schon mal ganz hilfreich. Gut. Soweit erstmal Fragen zum Code. Passt erstmal soweit. Gut. Gehen wir mal einen Schritt zurück und fangen jetzt an, mal im Insert-Skript eine Validierung einzubauen. Auch das, damit ich hier nicht so viel tippe. Zumindest mal eine einfache Validierung hier mal vorbereitet. Kopieren wir einfach meinen oberen Teil gerade raus. Nur eine Kleinigkeit möchte ich ändern, und zwar 5 Zeichen. Gut, wenn ich hier speichere, sieht man oben kurz an dem Balken vorbeigehen, wird es dementsprechend wieder auf den Server hochgeladen. Ich mache auch gerade den Code mal ein bisschen größer, was er macht. Es ist ganz simpel, ich bekomme dementsprechend mein Item zurück, ich kann auf die Text, auf das Textelement des Items zugreifen und schaue einfach nur, ob es überhaupt vorhanden ist oder ob es, wenn es vorhanden ist, mindestens mal 5 Zeichen hat. Und ansonsten liefere ich eine Fehlermeldung zurück. Für diese Fehlermeldung lässt sich per Request, das ist ja wieder oben mein Objekt, mit dem ich mit den Mobile Services in irgendeiner Form unter anderem interagieren kann, request.response ein einfacher Code zurückschicken. Wer sich ein bisschen mit dem HTTP-Stack auseinandergesetzt hat und den normalen Status-Codes, kann ich auch hier, habe ich eine kleine nennen wir es mal Klasse, ist es nicht richtig, aber ein Hilfsobjekt, wo ich mir zum Beispiel sagen kann, ich muss mir jetzt nicht merken, welche Nummer der Bad Request hat, kann aber von vornherein sagen, Punkt Bad Request, um dementsprechend den Status-Code zurückzuliefern, plus Fehlermeldung. Das heißt, wenn ich jetzt in die App reingehe, diese einfach nochmal neu starte, und jetzt etwas unter 5 Zeichen einspeichere, bekomme ich dementsprechend auch die Fehlermeldung zurück. Also relativ transparent. Im nächsten Schritt hat man ja gesehen, oder beziehungsweise wir haben gesagt, wir reden von einem dynamischen Schema. Das heißt, ich kann hier auch hingehen und sagen, Item, Punkt, und das beinhaltet derzeit ja nur Text, okay, die ID und ein Complete. Ich kann aber auch hingehen und sagen, serverseitig, ich erweitere das. Zum Beispiel mit einem created add, mache ein new date draus, um automatisch das Datum einzuspeichern, wann dieses Objekt erstellt wurde. Oder ganz kurz mal zum Modell noch. To-do-Item, wie gesagt, völlig simple Klasse. Ich habe aber auch die Möglichkeit, dadurch, dass der JSON-Serializer, der normale JSON-Serializer, in NuGet eigentlich gängigerweise verwendet, also JSON.NET verwendet wird, kann ich hier mit den Annotations arbeiten, sprich die Klasse dekorieren, um so diese Unterscheidung zwischen der Groß-Kleinschreibung meiner Objekte und meiner Eigenschaften auf C-Sharp-Seite und der in Java, beziehungsweise JavaScript, hin und her zu switchen. Das heißt, ich sage von vornherein, klar, Text ist für mich jetzt in C-Sharp groß geschrieben. Da, wenn ich allerdings auf der JavaScript-Seite bin, möchte ich es klein schreiben. Dementsprechend kann ich das umsetzen. Führen wir das Ganze nochmal aus. Jetzt hatte ich ja zusätzlich created by reingemacht. Nehmen hier mal einfach nur ein Test 1. Und wenn ich jetzt wieder zurück auf die To-Do-Items gehe, wurde komplett dynamisch, man sieht es in der letzten Spalte, das created add serverseitig hinzugefügt. Und natürlich für die Datensätze, wo ich noch nichts drin stehen habe, das logischerweise auf null gesetzt. Mit dem gleichen Mechanismus, werden wir gleich sehen, kann ich auch arbeiten, um Daten zu sichern, um sicherzustellen, dass nicht jeder auf alle Daten, auf alle Einzelheiten zugreifen kann. Noch einen kleinen Schritt zurück. Wie sieht das aus, wenn ich zum Beispiel einen Microsoft-Account hinzufügen will? Das heißt, ich muss natürlich erstmal meine Apps registrieren, das hatte ich jetzt von vornherein schon gemacht, und kann diese dann hier unter Identity eintragen. Das heißt, ich bekomme vom Microsoft-Account zum Beispiel ein Client-ID und ein Client-Secret zurück. Man sieht unten drunter Facebook und so weiter, habe ich dementsprechend alle Apps schon mal angelegt und hier schon mal gespeichert, damit die verwendet werden können. Wenn ich das dann gemacht habe, ist es im Code wieder nur noch eine einzige Zeile Code. Das heißt, ich kann hier hingehen, gehe ein Stück, kann es mal ein bisschen größer machen, gehe an die Stelle, an der ich es zum Beispiel machen möchte, unter Navigate to, ist ein günstiger Ort dafür, und kann dann einfach sagen, await, gehe auf mein Mobile Services Objekt und hier gibt es etwas, was sich Login Async nennt. Und hier muss ich nur noch, wie man schon sieht, muss ich nur den dementsprechenden Provider auswählen. Das heißt Microsoft Account, Twitter, Google, Facebook. Nehmen wir in dem Fall mal das Microsoft Account, speichere das ab. Jetzt muss ich den natürlich auch Async machen. Jetzt wird er mir das gleich nicht danken. Einmal F5. Und mit dieser einen Zeile Code habe ich schon diese komplette Authentifizierung implementiert. Das heißt, es geht dementsprechend das Fenster für Microsoft-Konto auf. Da ich das doppelt gesichert habe, liegt hier nämlich auch brav mein Handy. So, das haben wir offen. Dann können wir das hier schon mal reinmachen. Und ich kann mich ganz normal mit meinem Microsoft-Konto anmelden. Und da ich diese 2-Phasen-Autorisierung da drin habe, brauche ich jetzt hier noch einen Code. Und fertig. Ich bin autorisiert. Das Einzige, was ich jetzt nicht mache, ich verwende das User-Objekt noch in keinster Weise. Das heißt, ich kann jetzt, wir lassen die App einfach mal offen, wechseln direkt, da wollte ich nicht hin. Na komm, wechseln direkt in Visual Studio. Beziehungsweise, was ich auch mal zeigen kann, bevor ich es in Visual Studio mache, serverseitig, gleiches Spiel in grün. Ich kann ja hier, wie gesagt, in Data reingehen, To-Do-Item, Skript und hier das Skript direkt ändern. Das ist das, was man ja vorhin gesehen hat. Das heißt, ich kann auch hier sagen, item.createdBy gleich. Und jetzt nehme ich mir von oben das User-Objekt, was ich bekomme. Und dieses User-Objekt hat unter anderem eine Eigenschaft, die nennt sich User-ID. Und die speichere ich jetzt letztendlich pro To-Do-Item mit ab, um so später filtern zu können, dass nicht jeder alles machen kann oder dass nicht jeder die Items einer anderen Person sieht. Das heißt, ich speichere das hier. So, das ist serverseitig gespeichert. Und wenn ich jetzt dann gehen wir doch nochmal rüber. Nein, das wollte ich nicht rein. Da wollte ich rein. Gut. Und wenn ich jetzt hier wieder drin bin und ein zweites Objekt erstelle und er es hoffentlich brav speichert, hat er gemacht, sehe ich hier in den To-Do-Items, hier unten sieht man einen Anfang davon, mein Microsoft-Account mit einer eindeutigen ID. Letztendlich das, was mich für diesen Datensatz mein eigen macht und mich gegen das System authentifiziert. Was jetzt aber auch noch der Fall ist, ich sehe hier auf der rechten Seite derzeit noch alles von jedem, weil ich in keinster Weise eingeschränkt habe, dass nur ich das sehen darf. Auch das ist letztendlich nur eine Zeile Code. Das heißt, wenn ich im To-Do-Item bin, in den Skripten, gibt es ja hier ein Read-Skript, was ich letztendlich implementieren kann. Und dieses Read-Skript, wie man hier oben sieht, dieses Read-Skript hat einen Query. Und das heißt, letztendlich bekomme ich die Query rein und kann mit dem Query-Objekt weiterarbeiten, um diese zu verfeinern. Das heißt, ich gehe hier einfach rein, Query, where, und benötige einfach nur, das war das Falsche, ein zusätzliches Objekt, was ich mitgebe, was mir letztendlich eine Einschränkung macht. Das heißt, mein created by benutze ich. Und das soll eingeschränkt werden auf User.UserID. Ein Semikolon am Ende, speichern. Mit dieser einen Zeile filtere ich letztendlich die Rückgabe. Also zurück in meine App, einmal Refresh drücken. Serverseitig ist es ja schon implementiert worden, dementsprechend schränkt er mir das nur noch auf mein Test-Item 2 ein. Gut, im nächsten Schritt möchte ich einfach nochmal einen Push zeigen. was ich cyberseitig mit Push-Notifications machen kann. Dazu muss ich verschiedene Dinge machen. Das ist jetzt dummerweise nicht ganz so nur eine Zeile Code. Ich gehe hier unten wieder in meinen Code rein, den ich habe. Und wer sich mit Push-Notifications schon mal auseinandergesetzt hat, wird feststellen, er braucht erstmal von der dementsprechenden App eine ID, die ich an den Server übermitteln kann. Da das hier nicht voll automatisiert ist, also es gibt zum Beispiel die Notifications-Hub als Gegenbeispiel, wo ich einfach nur in einer Zeile Code sage, hallo, hier ist meine App, registriere mich und ich muss mich nicht mehr, um nichts mehr weiteres kümmern, ist es hier so, dass ich ein bisschen mehr Doing machen muss. Das heißt, ich muss mir eine weitere Tabelle erzeugen für meine Geräte, speichere dort meine einzelnen Geräte ab und kann dann entscheiden, zum Beispiel, dass alle meine Geräte eine Push-Nachricht bekommen. Das heißt, ich iteriere einfach durch die dementsprechenden Geräte durch. Das sieht dann folgendermaßen aus, dass ich einfach hier mir eine weitere Tabelle erstelle. Machen wir es diesmal hier drüber. Devices. Und dann auf meinem Code einfach sage, den übernehmen wir einfach mal so. Ein Devices-Objekt brauchen wir auch noch, das ist relativ simpel. Einmal hier für Common und für meine Devices. Kurz gezeigt, was speichere ich hier letztendlich. Das ist mir natürlich freigestellt, was ich letztendlich alles speichern möchte. Ich habe natürlich in meinem Devices-Objekt einmal die ID drin, klar, zwangsläufig. Ich habe aber auch drin die User-ID, damit ich theoretisch darüber iterieren kann, um über alle User zu gehen. Ich habe eine Installation-ID drin, das heißt, ich speichere einen kleinen Token für meine Installation, um letztendlich Geräte identifizieren zu können. Und das Wichtigste, ich habe die Channel-UI drin. Das ist natürlich jetzt einiges optional, bis auf die Channel-UI, aber mit der Channel-UI identifiziere ich letztendlich die einzelnen Endpunkte, an die ich Push-Nachrichten schicken kann. Das heißt, den haben wir drin. Den haben wir auch drin. Das heißt, ich bekomme hierüber, wenn ich das registrieren möchte, hole ich mir über den Push Notification Channel Manager erstmal diese Channel UI. Somit kommuniziert meine App mit dem Server, der die Push-Nachrichten verteilt, sagt, ich möchte mich bei dir anmelden, hier ist meine App und so weiter und bekommt einen eindeutigen Schlüssel. Diesen Schlüssel nehme ich mit den weiteren Informationen und speichere ihn ganz normal, so wie man es oben auch schon mit den To-Do-Items gesehen hat, direkt auf den Server in meine dementsprechende Tabelle. Das heißt, wir nehmen das Ganze mal und packen das hier mit rein, nachdem ich mich authentifiziert habe, weil sonst wird es sehr schwierig mit der Tatsache, dass ich den Benutzer auch noch verwenden möchte. Und starten das Ganze mal. Muss ich mich hier natürlich wieder neu anmelden. Naja, so richtig, ich sagte, mit einer Zeile Code lässt sich das schnell realisieren. Sieht aber auch folgendermaßen aus, dass ich den Token, den ich zurückbekomme, auch auf meinem Gerät speichern kann, damit dieser Dialog nicht ständig wieder hochpoppt. Das heißt, ich kann über Windows 8, über den Credential Manager diese Informationen speichern in einem gesicherten Store oder auch dementsprechend Keychain und ähnlichen Mechanismen auf den anderen Plattformen und hole mir diese Informationen immer wieder raus. Das heißt ist auch, dass ich nicht hier Benutzername Passwort speichere, sondern ein spezielles Tokenpaar, was ich von Mobile Services bekomme, um somit jetzt nicht das Problem zu haben, dass das Passwort einfach freigegeben ist. Das habe ich jetzt hier aus Einfachheit erstmal weggelassen, aber es wäre der Schritt, den man hier noch hinzufügen müsste. Ich brauche wieder meinen Token. Na, den habe ich natürlich jetzt vertippt. So. 3, 2, so. Nehmen wir den so lang. Genau. Das heißt, hier mein Test 2 ist wieder da, das heißt, die Verbindung ist letztendlich hergestellt. Und wenn ich jetzt in die Devices-Tabelle schaue, sehe ich auch, dass mein Gerät hier registriert worden ist. Und somit kann ich zum Beispiel bei den To-Do-Items im Skript, nehmen wir einfach mal das Insert-Skript, nach dem Request.execute, das heißt, nachdem letztendlich mein Objekt wirklich persistiert worden ist, zum Beispiel eine Push-Nachricht rausschicken. Das haben wir auch nochmal hier oben drin, damit ich nicht so viel tippen muss. Wo haben wir es? Splint. Will nicht. Egal, habe ich es auf der anderen Seite. Bin so den Windows-Rechner gewöhnt. Klauen wir es uns hier unten gerade raus. Und kopieren es dementsprechend hier rein. Was macht dieses Skript? Ich kann, mal ein bisschen größer machen, ich kann mir hier auch weitere Tabellen holen, ähnlich wie ich es bei den Mobile Services gemacht habe. Das heißt, ich habe ein Tables-Objekt, gehe auf tables.getTable, gebe hier an, welche Tabelle ich haben möchte und sage dann einfach devices.table.read, sprich, ich lese derzeit alles, alle Objekte raus und mit einer for-each-Schleife schicke ich momentan, ganz simpel natürlich, an jeden dieser Devices die Information raus, dass da was ist. Dass sich da was geändert hat. Wenn man sich mal diesen Push-Teil anschaut, wird man auch sehen, push.wns, in dem Fall also die Windows Notification Services, ich schicke jetzt nur an Windows 8 Geräte die Nachricht raus und diese ganzen verschiedenen Arten von Push-Nachrichten, die es hier gibt, sind auch hier wieder als fertige Methoden drin. Das heißt, ich kann sagen, in dem Fall jetzt hier Send Toast Message vom Typ Text 1, übergebe dann natürlich, was gesendet werden soll und kann unten noch zusätzlich über ein internes Log der Mobile Services schreiben, ja, das hat erfolgreich geklappt. Speichern wir das Ganze wieder. Die ganzen Informationen hier wegmachen. Und ich gehe wieder in die App rein. Ja? Ah, perfekt. Das ist der Haken am Live-Coding, aber gut, wenn die Leute aufpassen. Vielen Dank. Aber wie man an der Stelle schon gesehen hat, da waren unten diese schönen Curly-Informationen, also diese Linie, hat man auch hier leichtes IntelliSense, klar, soweit es JavaScript überhaupt zulässt, plus natürlich ein bisschen die Informationen, was man hier gerade falsch getippt hat. Hätte nur noch drauf achten müssen. Machen wir hier einen Test 3 rein. Gucken, ob es klappt. Ja. Wie man rechts oben sieht, kam dementsprechend meine Push-Notification an. Also auch hier im weitesten Sinne, nachdem man mal so ein bisschen die Informationen auch an den Server gespeichert hat, dort eine Tabelle hat, auf Serverseite nur noch eine Zeile Code, beziehungsweise ein paar Zeilen Code, um Push-Nachrichten rauszuschicken. Last but not least möchte ich ein bisschen auf die Dinge eingehen, die man leider in Visual Studio derzeit noch nicht so einfach zur Verfügung hat. Und zwar die Informationen, die ich vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel Skripte zeitgesteuert laufen lassen. Wenn man sich jetzt mal die Applikation an diesem Beispiel mal anschaut, gibt es ja etliche Completed Items, die jetzt ihr Dasein so in dem System fristen und letztendlich gar nicht gelöscht werden. Und deswegen hatte ich mir mal überlegt, ich mache einfach einen Cleanup-Job. Das heißt, dem Job muss ich letztendlich einen Namen geben, ich muss angeben, wie häufig läuft der? Standardmäßig ist es 15 Minuten. Ich kann es, wie man aber auch sieht, auf Stunden, Tage oder sogar Monate einstellen, wann dieses Skript zeitgesteuert im Hintergrund läuft. Ich lasse es jetzt einfach mal auf 15 Minuten. Eine zweite Möglichkeit, die ich habe, ist On-Demand. Das heißt, ich kann es entweder über das REST-Interface von außen ansteuern und sagen, lauf jetzt mal, oder ich gehe hier ins Portal rein, was ja letztendlich nichts anderes ist als das REST-Interface, oder beziehungsweise eine schöne Oberfläche darüber. Und ich klicke auch hier unten einfach auf Run Once und dann wird das dementsprechend ausgeführt. Lass es mal auf alle 15 Minuten. Dann wird mir hier ein Rumpf letztendlich angelegt, in den ich reingehen kann. Ich kann dann nachträglich, habe ich noch natürlich noch ein paar Informationen, kann aber nachträglich auch noch das Ding verändern und sagen, okay, 15 Minuten hat jetzt nicht gepasst, ich möchte das nochmal verstellen. Oder ich gehe in den Skriptteil oder wichtigerweise in den Skriptteil rein und kann hier das Skript editieren, was immer wieder ausgeführt wird. Wie man hier sieht, ist da auch hier momentan nur ein Platzhalter drin und über dieses Konsole-Objekt aus Node.js kann ich ja locken und das wird hier einfach letztendlich nur genutzt. Das heißt, ich habe mir ein einfaches Skript dementsprechend überlegt, dass er mir hier irgendwie nicht mehr anzeigt. Doch, da oben. Dann packen wir das hier einfach mal rein. Was macht dieses Skript? Ähnlich wie man bei den Devices, ich greife in dem Fall jetzt auf die To-Do-Item-Tabelle zu, gehe über die Tabelle und hier sieht man auch schon über die Where-Methode nur auf das, was bereits auf True gesetzt wurde, was also completed ist, und lese dieses ein, iteriere durch und sage einfach nur Items-Table delete und übergebe dem das Item, was gelöscht werden soll. Also auch hier eine einfache Möglichkeit, um das dementsprechend auszuführen. Wenn das Skript dann serverseitig gespeichert ist, was er jetzt gemacht hat, klicke ich einfach mal auf Run Once, dass man sieht, dass das Ganze auch sofort angetriggert werden kann. Also trotz, dass es alle 15 Minuten läuft, kann ich es auch natürlich immer noch manuell anbinden und bekomme hier, unabhängig davon, mal ein kleiner Ausflug über die Logs, bekomme hier natürlich den Log-Eintrag und würde hier auch sehen, wenn etwas schief gelaufen ist. In dem Fall hat es natürlich jetzt geklappt. Wenn ich jetzt in die Daten reingehe, sehe ich in den To-Do-Items, dass meine Completed-Items bereits rausgelöscht worden sind. Gut, was haben wir letztendlich gesehen? Wir haben gesehen, dass wir Skripte dass wir Daten persistieren können, dass wir diese Daten auch einschränken können letztendlich. Wir haben gesehen, dass wir identifizieren können über die gängigen Konten und wir haben gesehen, dass wir Skripte im Hintergrund laufen lassen können. Natürlich stellen die Mobile Services auch eine riesen Erweiterbarkeit dar, weil ich kann da ja reinbauen, was ich möchte letztendlich per Node.js-Skript. Und auch ein wichtiger Punkt, den ich heute jetzt leider nicht zeigen kann, weil es ein bisschen zu wenig Zeit dafür wäre hier der Punkt API. Das heißt, ich kann auch meine eigenen Skripte reinpacken, meine eigenen Endpunkte damit oder Informationen editieren, um weitere Sachen reinzupacken, um komplett individuell zu sein. Das heißt, selbst wenn ich einfach starte mit, ich möchte einfach nur mal was zentral persistieren, kann ich es Stück für Stück erweitern. Somit stellen wir letztendlich die Windows Azure Mobile Services ein in wenigen Sekunden hergestelltes Backend zur Verfügung. Und dadurch, dass die ja momentan kostenlos sind und man ein bisschen mit rumspielen kann, würde ich einfach nur empfehlen, dass man mit denen einfach auch mal wirklich ein bisschen rumexperimentiert. Von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und wenn noch Fragen sind, stehe ich auf jeden Fall noch den restlichen Tag zur Verfügung.